Ja, es war so schön und jetzt passiert was. Ab 2005 liest man in diesen Papieren der Bundesregierung der Europäischen Union, die Amis sind aber auch in der Frage unterwegs, es gibt gestörte Weltmärkte, verzerrten Wettbewerb, eine neue Unart auf der Welt namens Landgrabbing breite sich aus. Es wird also im Westen zunehmend Unzufriedenheit geäußert mit den Rohstoffmärkten, auch mit den Rohstoffländern, auch in Afrika. Und dabei ist es gar nicht so, dass namhaft gemacht würde, es gibt einen Rohstoff nicht mehr. Es wird nicht mal bilanziert, es gibt einen Rohstoff nur noch zu Preisen, die machen das Produzieren mit ihm tendenziell unrentabel. Die Anklage, die da unterwegs ist, ist viel prinzipieller und sie ist sehr aufschlussreich. Die Rohstoffstrategie der Bundesregierung schreibt da Folgendes. Die stark gestiegene Nachfrage nach zahlreichen und wichtigen Industrierohstoffen hat allerdings dazu geführt, dass verschiedene Länder handelspolitische Maßnahmen wie Exportzölle, Exportquoten, Importvergünstigungen ergriffen haben, die die jeweilige heimische Industrie begünstigen und damit den internationalen Wettbewerb verzerren. Das Aufschlussreiche ist, wo der Blick hingelenkt wird, was bringt den Weltmarkt durcheinander? Die Nachfrage. Und diese Nachfrage hat einen Namen, das sind die Schwellenländer. Allen voran China. Das ist sehr aufschlussreich, weil da die Bundesregierung, wenn sie die Nachfrage ins Visier gibt, in gewisser Weise nochmal zu Protokoll gibt, die Rohstoffanbieter hatte sie gut im Griff. Die waren mit ihrer Alternativlosigkeit zu verkaufen gut im Griff, aber jetzt kommt was in diesen Markt. China als Nachfrager, schlimmer noch, als zahlungskräftiger Nachfrager. Und China und diese Schwellenländer, die konkurrieren jetzt erstens, das ist das erste Ärgernis, um Mengen und Preise mit den nachfragenden Kapitalen im Westen. Und sie eröffnen zweitens, das ist wahrscheinlich noch schlimmer, den Rohstoffländern Alternativen. Das ist die viel prinzipieller ins Auge gefasste Störung. Die Weltrohstoffmärkte sind für Deutschland und den Westen nicht länger zuverlässig in ihrem Griff. Diese gelobte langfristige Versorgungssicherheit. Sondern die Rohstoffmärkte entwickeln sich glattweg ein bisschen in die Richtung, offene Konkurrenz zu sein. Also sowas wie Märkte. Das ist der Standpunkt, von dem da überhaupt diagnostiziert und argumentiert und gehandelt wird. Dass der Rohstoffmarkt doch eigentlich uns gehört. Der Besitzstand unserer Versorgungssicherheit ist. Und von dem Standpunkt aus nimmt man jetzt an ganz marktwirtschaftskonformen und üblichen Praktiken im Rohstoffmarkt Anstoß, weil und wenn China sie macht. Was machen sie denn, die Chinesen? Ja, China kauft. Kauft in Rohstoffländern Massen von Rohstoffen ein. Und das kann China auch noch. China hat die Macht dafür, in den Massen an Weltgeld, die es aus dem schönen Weltmarkt, unserem, mit seinen Welthandelsüberschüssen verdient hat. China kauft nicht nur mit Massen von Geld viel Rohstoff. Es kriegt sein Geld sogar wieder zurück. China beherrscht die westliche Kunst des Recycelns von Rohstoffdollars und Euros. Nämlich durch den Export seiner Industrieware auch in die Rohstoffländer. Da stellt sich dann heraus, dass die Chinesen, diese Exportweltmeister, die neuen, so kostengünstig produzieren, dass sie sogar noch ein Geschäft mit dieser mikrozahlungsfähigen Kundschaft in Afrika zustande kriegen. Das ist natürlich unerträglich vom Standpunkt der Konkurrenz, vom Standpunkt der entschieden sein sollenden Konkurrenz. Das Unerträglichste aber ist in dem Feld erstmal Folgendes. Wieder eine europäische Stellungnahme. Schwellenländer verfolgen zunehmend Wirtschaftsstrategien, die auf den Schutz ihrer Rohstoffbasis gerichtet sind, um ihre eigenen nachgelagerten Industriezweigen Vorteile zu verschaffen. China erlaubt es sich glattweg, die Rohstoffstrategie einer Exportnation zu verfolgen. Und damit kommt es endgültig den etablierten Ausnutzern des Weltmarkts in die Quere. China kauft aber nicht nur Rohstoffe. China hat auch noch Investoren. Die kaufen sich gleich was anderes, die kaufen sich Quellen von Rohstoffen oder pachten sie. Die pachten große Minen, die pachten große Landflächen in Afrika für Biorohstoffe und fangen sich für diese eigentlich auch sehr übliche Kapitalpraxis einen Vorwurf ein. Da kommt jetzt das Landgrabbing zum Einsatz. Das sei Landgrabbing, Landraub. Zitat wieder von den Europäern. Schwellenländer verfolgen gegenüber rohstoffreichen Ländern auch Strategien, mit denen sie offensichtlich darauf abzielen, privilegierten Zugang zu deren Rohstoffvorkommen zu erhalten. Was machen sie? Ja, China greift mit der Waffe des Kapitals zu auf Land. Und dieser Zugriff ist ganz sachgerecht exklusiv. Was denn sonst? Da geht es um Eigentum für seine kapitalistische Nutzung. Das ist im Westen Systemprinzip und allerheiligstes Recht. Aber wenn China diese übrigens wüste kapitalistische Härte betreibt, das ist marxistisch betrachtet wirklich ein Hammer. Aber das ist ja dann marxistisch betrachtet und nicht vom westlichen Konkurrenzstandpunkt aus betrachtet. Wenn China diese kapitalistische Härte betreibt, wirklich exklusives Eigentum zu erwerben am natürlichen Lebensraum von Menschen, ja, dann denunzieren die Westler, die genau dasselbe jahrzehntelang betrieben haben und betreiben, das als Privileg. Und das soll heißen, das ist nicht Recht, sondern das ist so etwas wie Raubrecht. Wahrscheinlich haben diese europäischen Autoren im lateinischen Lexikon nachgelesen und haben da gefunden, privare heißt rauben. In solchen schönen Wörtern wie Privateigentum für die Nachwelt konserviert. Also da wird mit einem Mal so getan, als wäre eigentlich auf dem Weltmarkt üblich, dass es einen allgemeinen Zugang aller zu allen Ländern dieser Erde gäbe. Dabei kann man dann bei den Rohstoffexperten aus Deutschland selber noch nachlesen in ihrer Broschüre. Genau das müsste Deutschland jetzt schnell machen. Sich exklusiven Zugriff auf Ländereien und Minen sichern, denn, heißt es dann wieder so schön harmlos, Rohstoffvorkommen und fruchtbare Böden sind nicht beliebig vermehrbar. Also müssen wir sie haben. Bis zu dem Punkt, wo ich jetzt bin, werfen die deutschen und europäischen Politiker der Volksrepublik China eigentlich bloß ihre eigenen Weltmarktpraktiken vor. Bis zu dem Punkt kann man also als Störung ermitteln, China hat es zu einem potenten Konkurrenten gebracht, hat es im Weltmarkt zu einer Geld- und Kapitalmacht gebracht, die sich sowohl auf den Rohstoffmärkten als auch auf den Absatzmärkten für Industrieware erfolgreich als gleichrangiger Konkurrent durchsetzt. Aber das ist nicht alles, was die europäischen und deutschen Strategen an China stört. Das geht nicht auf in der störenden Rolle eines ökonomischen Konkurrenten. Jetzt wechsle ich mal die Quelle und gehe in die Zeitung. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat in diesem Jahr mal Folgendes aufgeschrieben. China ist zu einem wichtigen Geberland von Entwicklungshilfen geworden. Mit 110 Milliarden Dollar soll die Volksrepublik schon mehr Geld verliehen haben als die Weltbank. Doch unklar ist, zu welchem Preis. Weil aber zumindest ein Teil dieser chinesischen Hilfe an Militärregimes und Diktaturen fließt, wird die Pekinger Vergabepolitik im westlichen Diskurs häufig als Schurkenhilfe bezeichnet. China stellt, anders als die westlichen Länder und der Internationale Währungsfonds, offiziell keine politischen Bedingungen an die Empfängerländer. Wie in der Außenpolitik verfolgt die Volksrepublik China in der Entwicklungshilfe eine Politik der Nichteinmischung. Der ähnliche Gedanke zugespitzt auch schon 2006 in derselben Zeitung. Dabei bedient sich China zur Sicherung von Marktzugängen Methoden, die von den Europäern in den 70er Jahren praktiziert worden waren und heute als politisch inkorrekt gelten. China stellt keine Forderungen nach guter Regierungsführung oder Transparenz. Die chinesischen Verhandlungsführer haben keine Probleme damit, Abschlüssen mit Geldzuwendung nachzuhelfen. Hauptsache, man bekommt den Fuß in die Tür. Ja, was ist da los? Das ist ja einerseits geradezu offenherzig, weil die bestätigen, dass China die Weltmarktpraktiken betreibt, die zum Weltmarkt auch westlicher Prägung eben gehören. Aber andererseits ist es auch wieder verlogen. Das ist doch gar nicht wahr, dass heute da so eine Political Correctness herrschen würde. Das ist doch gar nicht wahr, dass weil es heute nicht politisch korrekt ist, sich Europas Rohstoffhändler das eine oder andere Bestechungsgeld ersparen. Die haben das einmal nicht mehr nötig, oder zumindest hatten sie es nicht mehr nötig. Und es ist auch nicht wegen Political Correctness, dass Europas Rohstoff- und Entwicklungsstrategen in Afrikas Staaten so scharf reinregieren, da auf Regierungsführung nach ihren Vorgaben dringen. Das haben sie nicht aus politischer Korrektness gemacht, sondern das haben sie gemacht, weil sie sich diese Erpressungsmacht diesen Staaten gegenüber mit deren Verschuldung errungen hatten. Also haben sie sie genutzt. Aber jetzt stoßen sie eben auf das Unerträgliche. Diese von den westlichen Gläubigern so erfolgreich hergestellte Kreditnot der Rohstoffländer nutzt die Volksrepublik China für sich aus. Und dabei schenkt dieses Land Afrikas Staaten überhaupt nicht. Sie geben auch bloß Kredite. Machen diese Staaten also auch bloß zu Schuldnern. Allerdings von China und damit China zum Gläubiger. Und zwar unter anderem dadurch erfolgreich, dass China ein bisschen etwas an imperialistischer Erpressung dieser Länder unterlässt. Und genau das werfen Europas Strategen der Volksrepublik China vor. Das ist natürlich theoretisch ein bisschen absurd, einem Land ausgerechnet eine Unterlassung als Untat anzulasten. Aber das ist bitter ernst gemeint. Was Europas Rohstoffstrategen der Volksrepublik China nicht durchgehen lassen wollen, das ist gar nicht nur sein geschäftlicher Erfolg als Kreditgeber, sondern etwas, was sie richtig als Störung der von ihnen eingerichteten Ordnung diagnostizieren. Die Störung der schönen Ordnung ihres Rohstofffeldmarkts. Diese wunderbare Ordnung ist nämlich nichts anderes als das neulich so erfolgreich und perfekt ausentwickelte alternativlose Erpressungsverhältnis, in dem die Industrieländer diese Rohstoffländer als Schuldenländer hatten. Und da stört ein mit Geld ausgestatteter Konkurrent China, mit Kredit ausgestatteter Konkurrent China, der diesen Ländern Alternativen eröffnet, die auch noch ergreifen. Nochmal aus der Zeitung, wieder dieselbe Zeitung, diesmal von 2008. Ist China dabei, Afrika zu übernehmen? Der senegalesische Präsident Abdoulaye Wade jedenfalls machte in einem Beitrag für die Londoner Financial Times zu Beginn des Jahres eine einfache Rechnung auf. Mit der Weltbank muss er bis zu 5 Jahre über die Finanzierung von Infrastrukturprojekten verhandeln. Mit den Chinesen hätten die gleichen Verhandlungen genau 3 Monate gedauert. Und darauf komme es an. Afrika braucht Infrastruktur. Nicht morgen, sondern heute. Und die Chinesen liefern sie. Das ist das, was endgültig Ordnungsstörung ist, dass Afrikas Regenten diese Alternative bekommen. Aber den Mann, diesen Wade, ist der Westen ja in diesem Jahr zum Glück losgeworden.